Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast der 44. Woche des Humanistischen Pressedienstes. Redaktion Elke Schäfer, am Mikrofon Katharina Mikada und Raphael Kübler. Wir haben heute folgende Themen: Mordprozess in Dresden, Probleme der Datensammlungen und Kruzifixe in Schulen. Köln-Dresden. Dresden steht in diesen Tagen unter der Beobachtung von Millionen. Nicht nur in der sogenannten islamischen Welt, sondern Millionen Menschen weltweit beobachten den Prozess um den Mord an der jungen Ägypterin Marwa El-Cherbini vom 1. Juli dieses Jahres. Islamische Länder, die selbst Menschenrechtsverletzungen begehen, nutzen den Dresdner Prozess für ihre politischen Zwecke. Interessanterweise sitzen in der ersten Reihe des Zuhörerraumes im Gerichtssaal der ägyptische Botschafter, ein Konsul, der Präsident der ägyptischen Anwaltskammer und der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland. Der Fernsehsender Al Jazeera hatte sich akkreditieren lassen, die ägyptische Presse war da und selbst der Iran hatte Beobachter entsandt. Angeblich verteidigt nun die ägyptische Regierung Menschen und Menschenrechte und Irans Präsident Ahmadinejad verteidigt plötzlich die Rechte von Frauen und Männern im Iran. Diese Gerichtsverhandlung ist ein Schauprozess über die Justiz in Europa und Deutschland und über die Justiz in sogenannten islamischen Ländern. Islamisten versuchen im Zusammenhang mit diesem Mord, die Scharia oder sogar die Todesstrafe in Europa zu verlangen. Die deutsche Justiz muss zeigen, dass sie wirklich unabhängig ist. Moslems und andere Menschen in islamischen Ländern sind Opfer einer Justiz, die gegen Menschenrechte ist. Das muss immer wieder benannt und gesagt werden, betonte Mina Ahadi in einem Interview. In Ägypten, Sudan, Iran und Afghanistan herrschen islamische Gesetze, herrschen Kopftuchzwang, Geschlechterapartheid, Steinigung und Todesstrafe. Diese Länder sitzen in Dresden in diesem Mordprozess in der ersten Reihe, während Millionen Gegner der islamischen Justiz fordern, dass nicht nur dieser brutale und unmenschliche Mord verurteilt wird. Angeklagten in islamischen Ländern sollte nicht mit islamischen Gesetzen der Prozess gemacht werden, sondern mit Gesetzen, denen Menschenrechte und humanistische Prinzipien zugrunde liegen.
Marburg. Burkhard Nedden, ehemaliger niedersächsischer Landesbeauftragter für Datenschutz, hielt im Hörsaalgebäude der Philipps-Universität einen Vortrag unter dem Titel »Ich habe doch nichts zu verbergen, oder?« Anhand alltäglicher Verrichtungen skizzierte er die vielfältigen Vorgänge, bei denen Daten über die Bürgerinnen und Bürger erhoben werden. Beim Telefonieren, Mailen oder im Internet, selbst beim Einkaufen hinterlässt man eine Datenspur. Da jeder Telefonanbieter gesetzlich verpflichtet ist, die Verbindungsdaten aufzubewahren, können Ermittlungsbehörden diese mindestens 6 Monate lang nachvollziehen. Zwar habe das Bundesverfassungsgericht mit einer einstweiligen Anordnung den Zugriff auf diese Daten stark eingeschränkt, doch stehe das endgültige Urteil dazu noch aus. Nedden sagte, wir Datenschützer haben ernste Bedenken bei jeder großen Datensammlung, die irgendwo entsteht, denn nach allgemeiner Erfahrung ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie gehackt wird oder Informationen daraus anderswo auftauchen. Nedden warnte vor der schier grenzenlosen Datensammelwut der Privatwirtschaft, wo Preisausschreiben oder Kundenkarten meistens nur zur Informationsgewinnung dienen. Vor allem beim Einkauf mit Scheck, Kredit oder Kundenkarte hinterlässt jeder Kunde Datenspuren. Hinzu kommt die fast flächendeckende Videoüberwachung nicht nur auf öffentlichen Plätzen oder U-Bahn-Stationen, sondern häufig auch in Geschäften, Diskotheken oder Hotels. Der Staat entfalte mit steigenden technischen Möglichkeiten einer Speicherung auch eine immer größere Sammelwut. Ohnehin sieht der Datenschützer die Begründung staatlicher Datensammlungen mit der Gefahr terroristischer Anschläge nicht als stichhaltig an. Aber auch der Bürger sollte sich nach Neddens Auffassung vor allzu freigebiger Übermittlung persönlicher Daten schützen. Besonders vorsichtig solle man mit sogenannten sozialen Netzwerken im Internet wie Facebook oder StudiVZ umgehen. Es sei notwendig, dass die Bürgerinnen und Bürger den Schutz ihrer eigenen Daten ernst nehmen und auch einen entsprechenden Druck auf die Politik entfalten.
Rom. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Nein zu den Kruzifixen in Klassenzimmern gesagt, indem er in der Berufung einer italienischen Bürgerin, sie ist Mitglied der UAAR, sein Urteil fällte. Die Union der rationalistischen Atheisten und Agnostiker hat den gesamten Prozess technisch befördert, unterstützt und begleitet. Dazu ein Rückblick. Italien. Kreuze an öffentlichen Orten. Ein Thema, das seit Jahren die Gemüter in verschiedenen europäischen Staaten erhitzt und nur allzu oft den Weg bis zu den obersten Gerichten fand. Seit Herbst 2003 ist Italien Schauplatz eines erbittert geführten Streits. Dürfen Kruzifixe an den Wänden öffentlicher Schulen prangen? Ein junger Richter hatte im Oktober 2003 an einem kleinen Landesgericht in den Abruzzen angeordnet, die Kruzifixe aus allen Klassenräumen zu entfernen. Er erklärte dazu nur zwei königliche Dekrete von 1924 und 28 für verfassungswidrig, die Kruzifixe für jeden Klassenraum vorschrieben. Die Bevölkerung war empört und streikte. Der Präsident des Landesgerichts setzte die Anordnung vorläufig aus und erklärte sich als Zivilgericht für unzuständig. Ebenso wie die katholische Kirche fordern Italiens Politiker, dass die Kruzifixe als Zeichen von Freiheit, Vertrauen und Hoffnung möglichst überall an die christliche Kultur Italiens erinnern sollen. Der Verfassungsgerichtshof hätte 2004 die Möglichkeit der Entscheidung über die Verfassungskonformität der königlichen Dekrete aus der faschistischen Ära gehabt. Doch auch die höchsten Verfassungshüter erklärten sich für unzuständig. Das Lager der Befürworter feiert diese Entscheidung als grandiosen Sieg. Die christliche Kultur Italiens und nationale Identität seien gerettet. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts war der katholische Glaube offizielle Staatsreligion. Heute ist der Staat verpflichtet, die religiösen von den zivilrechtlichen Angelegenheiten strikt zu trennen. Die republikanische Verfassung befiehlt dem Staat seit 1949, die Vielfalt von Konfessionen und Kulturen zu schützen. In Italien wird jedoch nicht alles Religiöse aus dem Alltag verdrängt, sondern der aktive Ausgleich aller gesucht.
Was sonst noch passierte? Kurzmeldungen. Weimar. Die Humanistische Union hat die Abgeordneten des neu gewählten Bundestages aufgefordert, noch in dieser Legislaturperiode den seit 1919 bestehenden Verfassungsauftrag zur Ablösung der Staatsleistungen endlich zu erfüllen. Mit der Inkorporierung der Kirchenartikel der Weimarer Reichsverfassung in das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland besteht dieser Auftrag noch heute. Die großen christlichen Kirchen hatten 90 Jahre Zeit, eine kostendeckende Finanzierung ihrer innerkirchlichen Aufgaben durch ihre eigenen Mitglieder einzuführen. Diese Staatsleistungen dienen nicht etwa zur Finanzierung von sozialen Aufgaben, sondern werden vor allem für Gehälter von Bischöfen, Pfarrern und Pastoren, die Ausbildung kirchlicher Würdenträger und sogar Weihrauch und Messwein verwendet. Dafür haben die Bundesländer Jahr für Jahr rund 500 Millionen Euro aufzubringen. Um diesen Zustand zu beenden, bedarf es keiner Grundgesetzänderung. Hierfür genügt laut Verfassungstext ein ordentliches Gesetz, in dem festgestellt wird, dass die Staatsleistungen gegenüber den christlichen Großkirchen abgegolten sind.
Mastershausen. Die Giordano-Bruno-Stiftung wehrt sich gegen Kardinal Meißners Diffamierungen religionskritischer Wissenschaftler und rückt die historischen Zusammenhänge zurecht. Der Kölner Kardinal Joachim Meißner hatte in seiner Allerheiligenpredigt wieder einmal religionskritische Wissenschaftler in die Nähe des Nationalsozialismus gerückt. Der Vorstandssprecher der Giordano-Bruno-Stiftung, Michael Schmidt-Salomon, bezeichnete Meißners Predigt als Propaganda der übleren Sorte. Meißner habe die Positionen religionskritischer Wissenschaftler völlig entstellt und darüber hinaus kolossale Geschichtsverfälschung betrieben. Gerade religionskritische Personen haben die Menschenrechtsidee gegen den Widerstand der katholischen Kirche maßgeblich vorangetrieben. Es sei zwar Mode geworden, die katholische Kirche als Vorreiterin der Menschenrechte hinzustellen, mit der Realität habe dies jedoch wenig zu tun. Schmidt-Salomon wertete Meißners Nazi-Vergleich, um konfessionsfreie Menschen zu diskreditieren, als demagogisch bzw. als erschreckend uninformiert. Schließlich sei der Nationalsozialismus keineswegs atheistisch gewesen, sondern habe den Gottesglauben sogar zur Staatsdoktrin erhoben. Der atheistische Freidenkerverbund wurde verboten und mit dem Vatikan das Reichskonkordat abgeschlossen. Atheisten waren im NS-Regime unerwünscht, da Gottlosigkeit als Ausdruck des zersetzenden jüdischen Geistes galt. Die katholische Kirche hat ihre Mitverantwortung an den nationalsozialistischen Gräueltaten bis heute nicht kritisch aufgearbeitet. Dass Meißner ausgerechnet jene Weltanschauung in die Nähe des Nationalsozialismus rückte, die vom Naziregime von Anfang an verfolgt wurde, setzt dem die Krone auf. Schmidt-Salomon meint:
Da dem Kardinal in seinem Kampf gegen die Wissenschaft keine vernünftigen Argumente zur Verfügung stehen, bleibt ihm nur das Instrument der Stimmungsmache. Insofern werden wir wohl auch in Zukunft mit Diffamierungen durch Herrn Meißner rechnen müssen. Wien. Österreichs atheistische und humanistische Vereine begrüßen das Urteil des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofes in Straßburg, das Kreuze in italienischen Schulklassen verbietet. Auch wenn das unmittelbar nur Auswirkungen auf Italien habe, werde das Urteil den Kampf gegen religiöse Symbole in Schulen auch in Österreich erleichtern. Diese Erwartung äußerten die Vorsitzenden des Freidenkerbundes, der Allianz für Humanismus und Atheismus und Agnostiker und Agnostikerinnen und Atheisten und Atheistinnen für ein säkulares Österreich. Die Argumentation, das Kreuz sei Teil der nationalen Identität, wird zurückgewiesen. Österreich war über Jahrhunderte multireligiös und hat viele Wurzeln. Dazu gehört sicher auch der Katholizismus, aber mindestens genauso der Kampf dagegen. Der Staat hat kein Recht, hier willkürlich ein Symbol, noch dazu ein nichtstaatliches, herauszugreifen.
Zum Schluss wollen wir an folgende Geburtstage erinnern. John Keats war einer der wichtigsten Dichter der englischen Romantik. Die überkommene christliche Religion und Vorstellungen von einem Leben nach dem Tod lehnte er ab. Gregory Walter Graffin ist ein amerikanischer Sänger und Songschreiber sowie Evolutionsbiologe. Und an die Todestage von Pier Paolo Pasolini. Er war Dichter, Philosoph, Filmemacher und Filmtheoretiker. Er gilt als einer der bedeutendsten europäischen Filmregisseure und Literaten. Und Heinz Westphal. Er war ein sozialdemokratischer Politiker. Durch sein vielfältiges Engagement außerhalb der Politik bewies er, dass es ihm mehr um die Menschen als um die Macht ging. Westphal war durch seine Familie von der antiklerikalen Haltung der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung der Weimarer Republik geprägt und konfessionslos. Den nächsten Podcast des Humanistischen Pressedienstes hören Sie ab kommenden Montag. Vielen Dank fürs Zuhören. Das Team des Humanistischen Pressedienstes wünscht Ihnen eine schöne Woche.